ARD.
SWR Kultur. Forum.
Nazi-Gegner Bonhoeffer, warum vereinnahmt die Rechte den Theologen? Das ist unsere Frage heute im Forum in SWR Kultur. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. Dietrich Bonhoeffer leistete Widerstand gegen Hitler. Seine Gedanken sind bis heute für viele Menschen weltweit eine Inspiration. Mit nur 39 Jahren wurde er im April 1945 von den Nazis hingerichtet. Jetzt vereinnahmen rechtsextreme Ideologen in den USA und Europa den mutigen Theologen als Vordenker im Kampf gegen den liberalen Staat. Was macht Bonhoeffer in diesen rechtsextremen Kreisen so beliebt? Darüber wollen wir diskutieren in diesem Forum bei SWR Kultur. Mit Arndt Henze. Er ist Theologe und Journalist für den WDR in Köln und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Bonhoeffer und seiner Vereinnahmung von rechts. Mit Nadine Hamilton. Sie lehrt systematische Theologie an der Universität Erlangen-Nürnberg und ist zweite Vorsitzende der Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft. Und mit Tobias Korenke in Berlin. Er ist Historiker und Publizist und er ist Großneffe von Dietrich Bonhoeffer. Sie haben gemeinsam mit mehreren Bonhoeffer-Nachfahren Anfang November einen offenen Brief formuliert, Tobias Korenke. Darin kritisieren Sie die Vereinnahmung Bonhoeffers durch Rechtsextreme. Was passiert da gerade mit Ihrem Verwandten Dietrich Bonhoeffer?
Naja, er wird gezielt genutzt, um in nationalistischen, evangelikalen Kreisen Stimmung für Trump, für aber darüber hinausgehend sozusagen nationalistisches Gedankengut zu machen. Er wird instrumentalisiert in einer Weise, die ich nur zynisch finden kann. Er muss herhalten gegen sogenannte Wokeness, gegen Abtreibung, übrigens auch gegen eigentlich alles, was mit den Demokraten identifiziert wird. Biden wird ganz schnell mal als unser heutiger Hitler bezeichnet, gegen den Bonhoeffer gekämpft hätte. Das ist eine Instrumentalisierung und Vereinnahmung von Bonhoeffer, die atemberaubend ist, weil er nämlich genau für das Gegenteil stand, gegen Ausgrenzung, gegen jede Form der Menschenverachtung. Für den Rechtsstaat, für Freiheit und ihn so umzudeuten, ist tatsächlich von unserer Familie aus sozusagen nur mit einem ganz großen Unverständnis und in gewisser Weise auch mit einer Bitterkeit zu vermerken, weil da wird ein Vorfahr von uns in einer Weise verunglimpft und genutzt, die wir einfach nicht gutheißen können.
Ja, wir werden uns in der Folge intensiv mit dieser Umdeutung Bonhoeffers beschäftigen. Geben Sie uns vielleicht ganz kurz einen Einblick ins Innenleben der Großfamilie Bonhoeffer. Was ist bei Ihnen los? Kämpfen Sie aktuell um Ihr Familienvermächtnis?
In der Familie ist es schon so, dass wir finden, dass es jetzt wirklich zu weit geht, dass es unerträglich ist, was da mit Bonhoeffer passiert. Deswegen haben wir uns zu Wort gemeldet. Dietrich Bonhoeffer hatte 7 Geschwister. Fast alle der 100 erwachsenen Nachkommen haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem wir uns gegen diese Form der Vereinnahmung wehren. Das tun wir alle nicht gerne, aber wir haben es getan, weil diese Vereinnahmung tatsächlich nicht geht. Und wir prüfen auch gerade juristisch, was da zu machen ist, ob wir uns gegen manche Protagonisten dieser Vereinnahmung nicht doch auch rechtlich wehren sollten. Das ist nicht ganz unkompliziert. Wir sind da gerade in einem Abwägungsprozess. Ich kann Ihnen nur sagen, ich selbst habe überhaupt gar keine Lust, mich als Nachkomme von Bonhoeffer da irgendwie in der Öffentlichkeit zu bewegen. Das ist echt nicht mein Ding. Aber diese Geschichte geht nun einfach zu weit.
Nadine Hamilton, wie geht's Ihnen? Reiben Sie sich manchmal die Augen, wie es aus diesem Dietrich Bonhoeffer, den Tobias Korenke jetzt gerade schon umrissen hat, ja ein Säulenheiliger der globalen religiösen Rechtsextremen geworden?
Oh ja, in der Tat. Ich bin keine Expertin zu rechten Bewegungen, weder in Deutschland noch in den USA. Ich bin in erster Linie Bonhoeffer-Forscherin. Aber ich sehe natürlich, dass Bonhoeffer mehr und mehr heiligen Status erreicht. Das liegt natürlich an seinem Leben und seinem Tod, der selbstverständlich nicht ohne Grund als heldenhaft verstanden wird. Sein Leben und sein Tod werden aber abgelöst von seiner Person, seinen Überzeugungen, wenn seine Theologie, das ist natürlich für mich das Wichtige, dabei nicht in den Blick kommt. Mhm. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, Bonhoeffer war habilitierter Theologe, sehr junger habilitierter Theologe, muss man dazu sagen. Und sein Handeln war durchweg bestimmt von seinen theologischen Überzeugungen. Wenn aber seine Person dann unabhängig von seiner Theologie und seinem Glauben verstanden wird, dann wird er so zu sowas wie so einem heldenhaften Pappkameraden, der aufgestellt werden kann, wo es gerade passt. Und man muss dazu sagen, nicht nur im rechten Lager wird er aufgestellt, sondern auch auf der anderen Seite. Und natürlich eine Gruppe, die ihn besonders vereinnahmt, da haben wir jetzt schon angesprochen, sind evangelikale Christen. Sie stellen seine Frömmigkeit in den Mittelpunkt. Seine Theologie spielt aber eine sehr kleine Rolle. Und das spiegelt natürlich auch die evangelikale Perspektive wider. Das Wichtigste ist, dass du fromm bist.
Welche Punkte sich die Evangelikalen rauspicken, um sich Bonhoeffer anzueignen, darüber werden wir sprechen. Arndt Henze, Sie sind Theologe, Sie sind aber auch Journalist, kommen gerade aus dem ARD-Studio in Washington zurück in den USA. Nadine Hamilton hat es gerade schon angedeutet, ist Bonhoeffer besonders beliebt. Was haben Sie jetzt vor Ort beobachtet? Was macht den berühmtesten deutschen Theologen nach Martin Luther so anschlussfähig für die religiöse Rechte dort?
Ein völlig aus dem Zusammenhang gerissenes Widerstandspathos, also der Kulturkampf, den die religiöse Rechte seit Jahrzehnten ja führt gegen die offene Gesellschaft, gegen die Liberalisierung der Gesellschaft, all das, was sie heute unter dem Begriff Woke zusammenfassen, der hat natürlich durch die Berufung auf Dietrich Bonhoeffer nochmal sozusagen einen Ritterschlag bekommen. Also es ist jetzt eben einfach nicht mehr Kulturkampf, sondern es ist jetzt Widerstand. Wir machen es so wie Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat sich auch dem Zeitgeist entgegengestellt. Und die Gleichsetzungen von bestimmten Phänomenen in der Gesellschaft mit dem NS-Regime und der NS-Ideologie überhöht das dann noch zusätzlich. Das ging ja schon vor einigen Jahren los. Erik Metaxas hat 2010 eine Biografie geschrieben, die total eingeschlagen hat in der evangelikalen Szene, weil er gesagt hat,
Radiomoderator,
das ist ein Radiomoderator, ein Hans Dampf in allen Gassen, ein Mann, der in Talkshows auftritt und der eine sehr flüssige Schreiber hat und der hat eine sehr lesbare, sehr flüssige Biografie geschrieben, die historisch vorn und hinten schief ist, aber die These vertritt, eigentlich war Bonhoeffer ja gar nicht so ein Liberaler oder Linker wie Bürgerrechtler oder Pazifisten oder sowas behaupten, sondern er hat in New York ein Bekehrungserlebnis gehabt, ist dadurch zum Evangelikalen, zum Fundamentalisten geworden und wir müssen ihn jetzt sozusagen für uns wiederentdecken und dann müssen wir aber auch wie Bonhoeffer Widerstand leisten, weil es geht von Abtreibung bis Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Ehen bis zu vielen anderen Phänomenen gibt es einfach so viele Gründe zu kämpfen gegen das Böse in der Welt und das wird dann apokalyptisch überhöht und wird eben tatsächlich zum Kampf ums Ganze stilisiert. Und da passt eben dann auch daher der Weg in den bewaffneten Widerstand, also der Christ, der sich einer bewaffneten Widerstandsgruppe anschließt, passt da rein und natürlich auch sein Märtyrertod.
Wer damit Bonhoeffer Widerstand leisten will, um es mal so auszudrücken, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Die Aufregung rund um diese Vereinnahmung von Bonhoeffer, die ist jetzt auch hierzulande ja gerade nochmal besonders hochgekocht, weil in den USA Ende November ein Film in die Kinos gekommen ist mit vielen deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern. Bonhoeffer, Pastor Spy Assassin, also Pastor, Spion, Attentäter. Arndt Henze, was wird für ein Bonhoeffer gezeichnet in diesem Streifen?
Ja, man muss diesen Film auf verschiedenen Ebenen angucken. Es ist erstmal ein unglaublich kitschiger Film, ein schlechter Film, der Bonhoeffer wirklich zu einer absolut weltentrückten heiligen Figur verklärt. Das ist manchmal schon fast unfreiwillig komisch, aber ist natürlich voll entliehen auch sozusagen der Ästhetik und der Inszenierung evangelikaler Frömmigkeit. Das zweite ist die historische Faktensicherheit. Der Film behauptet, die True Untold Story zu erzählen, also eine wahre, unerzählte Geschichte. Das beinhaltet ja die Behauptung, das heißt, 80 Jahre lang ist da keine wahre Geschichte erzählt worden. Da muss man den Film natürlich auch daran messen und der ist wirklich voller absolut grober historischer Fehler. Also wenn sie gesagt hätten, it's based on a true story, hätte man auch drüber hinwegsehen können. So ist es eine schlichte Lüge. Und dann ist eben natürlich der Versuch, diesen Film in diesen Kulturkampf durch den Verleih Angel Studios einzurücken. Da ist das ganze Marketing, das fängt an damit, dass Bonhoeffer eine Knarre in die Hand bekommt, was er natürlich in der Realität nie gehabt hat.
Auf ein Filmplakat, was es
auf das Filmplakat, ja, und aber vor allem auch Sharepics in den sozialen Medien. Und dann wird über dieses Sharepic mit der Pistole in der Hand von Bonhoeffer werden dann so Sätze gesetzt wie The fight against tyranny starts now, also der Kampf gegen die Tyrannei beginnt jetzt. Und diese Gleichsetzung von dem, was wir ja an unglaublich polarisierter Stimmung in USA erleben, mit dem, was Bonhoeffer an Widerstand geleistet hat, das macht diesen Film dann neben dem, dass es ein schlechter und ein historisch falscher Film ist, auch zu einem gefährlichen Film.
Tobias Korenke, was haben Sie gedacht, gefühlt beim Filmschauen?
Ehrlich gesagt war ich zuerst erleichtert, weil ich dachte, dieser Film kann eigentlich keine Wirkung entfalten, weil er so unfassbar schlecht ist. Die Dramaturgie ist unfassbar langweilig, langatmig. Es ist in der Tat schwülstig, kitschig. Es ist übrigens teilweise auch geschmacklos. Die Hinrichtungsszene am Ende des Filmes ist nicht nur historisch völlig falsch, sondern hat Golgatha-Anmutungen. Dietrich Bonhoeffer sozusagen wird Jesus ähnlich auf den Hügel geführt. Ich gebe offen zu, ich hatte Monty Python, das Leben des Brian, Gedanken und habe dann auch erfahren, dass tatsächlich ein Bühnenbildner von Monty Python dabei war bei dieser Filmproduktion. Ich dachte, der Film ist so grottenschlecht, dass er auf gar keinen Fall Erfolg haben kann. Und ich war, ehrlich gesagt, das kann ich hier auch mal sagen, ziemlich irritiert darüber, dass ich tatsächlich ein Teil der ersten Liga unserer deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler tatsächlich in diesem Film wiederfindet. Die haben sich ja inzwischen auch geäußert zu diesem Film, auch erfreulicherweise sehr kritisch. Aber man fragt sich schon, wie das eigentlich passieren konnte, dass man sich für so ein Opus, was eben auch künstlerisch so gar keinen Wert hat, hergeben kann.
Nadine Hamilton, Sie hatten es eingangs, glaube ich, schon erwähnt, diese heldenhafte oder fast heiligenhafte Überhöhung Bonhoeffers. Ist der Film dafür ein ganz gutes Beispiel? Sehen wir auf diese Golgatha-Hinrichtungsschlussszene, die Herr Korenke gerade angesprochen hat, also so eine Jesusgleiche Überhöhung Bonhoeffers, findet die statt?
Ja, findet sie. Und zwar in einer schlechten Jesus-Darstellung sozusagen. weil auch Jesus auch in unserer heutigen Perspektive immer mal wieder als Held, der gegen alle anderen seinen Feldzug führt, also sehr Hollywood-mäßig. Und das sehen wir hier in diesem Film auch. Und es spiegelt auch leider das, was ich vorher schon gesagt habe. Bonhoeffer wird hier dargestellt als Held, ohne dass man sozusagen sich die Mühe macht, seine schon sehr komplexe Theologie, die all sein Handeln leitet, mit einzuflechten. Also es wird so ein paar einzelne Zitate werden rausgeholt, an teilweise sehr falschen Stellen in der Biografie werden sie zitiert, ohne Zusammenhang. Und dadurch kann natürlich kein wirkliches Bild von diesem Mann entstehen, sondern es wird eigentlich eine Karikatur dessen. Und dann natürlich noch diese letzte Szene, aber ich finde auch nicht nur diese letzte, die Hinrichtungsszene, sondern mich haben auch einerseits die Szenen, wie er mit seinen Freunden und seinen Kollegen interagiert, haben mich gestört, weil er immer herausgestellt wird. Das hat Reggie Williams auch über die Szenen in Harlem nochmal gesagt, also dass hier der eine Weiße und die Schwarzen versammeln sich alle um ihn, und das kann man auch eigentlich für sozusagen die deutschen Szenen sagen. Also alle versammeln sich um ihn und er wird sozusagen fast schon erhöht. Und das spiegelt eigentlich gar nicht sein Leben und auch vor allem schon gleich gar nicht sein Denken wider.
So ein leidenschaftlicher junger Bonhoeffer, ein leidenschaftlicher junger Einzelkämpfer, der da gezeigt wird, Arndt Henze, muss man dem Film nicht auch ein bisschen künstlerische Freiheit zugestehen, ein bisschen zuspitzen, überhöhen, dramatisieren?
Ja, erstmal würde ich zugestehen, wenn man sagen würde, based on a true story. Also das ist die Freiheit von Biopics, sich da auch Freiheiten zu nehmen. Aber es wird an entscheidenden Stellen eben auch wirklich richtig, richtig falsch. Und das ist dann nicht nur die Person Bonhoeffer, sondern das ist auch die ganze Darstellung der 30er Jahre und des Kirchenkampfes. Und wir haben nur wirklich Jahrzehnte gebraucht, um diese heiligen Erzählungen der Zeitzeugen aus den 50er, 60er, 70er Jahre langsam mal etwas zu relativieren und mit der Realität abzugleichen und sehr viel differenzierter dahin zu kommen. Und jetzt haben wir eine Szene, da hält Martin Niemöller als enger Freund von Dietrich Bonhoeffer eine Predigt, die datiert wird in dem Film auf den Sonntag nach den Novemberpogromen gegen die Juden 1938. Und da steht er auf der Kanzel und hält eine flammende Verteidigungsrede für die Juden und greift die NS-Menschen da, die dann Uniform drei Reihen lang sitzen, greift er die persönlich an. Und am Ende stehen diese drei Reihen auf und die ganze Kirche klatscht tosenden Beifall. Und daran ist alles falsch. Daran ist falsch, dass Martin Niemöller schon 1937 ins KZ kam. Also er hätte diese Predigt gar nicht halten können. Daran ist falsch, dass sich Niemöller niemals wirklich öffentlich für die Juden eingesetzt hat, sondern ja nach 1945 das auch als seine Schuld bekannt hat. Und in der Predigt ist dann plötzlich etwas drin, was er nach 1945 selber als Schuldbekenntnis gesagt hat, nämlich dieses berühmte Zitat, als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Kommunist und so weiter. Und dass dann die Gemeinde tosend im Beifall klatscht, wenn die Nazis in ihren Uniformen rausgehen. Da haben dann selbst die Schauspieler, so haben sie uns erzählt, dann dem Regisseur gesagt, naja, wenn das damals die Deutschen gemacht hätten, jetzt vielleicht keinen Holocaust gegeben. Das heißt, hier wird also auch mühsame Differenzierungsarbeit in der Kirchengeschichtsforschung wird jetzt wieder sozusagen mit dem Arsch eingerissen.
Ich finde es ganz interessant, wenn ich da eingrätschen darf. Diese Szene fand ich auch ganz beeindruckend oder nachhaltig, hat mich die irritiert, sagen wir es mal so rum. Denn hier sind die Christen, also Christen, als fromme Christen sind als diejenigen dargestellt, die sich gegen die Nazis und gegen Antisemitismus stellen. Aber wenn es so gewesen wäre, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Henze, dann wären wir nicht so weit gekommen.
Anfang März 2025 soll Bonhoeffer Pastor Spy Assassin in die deutschen Kinos kommen. Es gibt jetzt bereits schon Stimmen, die einen Filmstart in Deutschland verhindern wollen. Tobias Korenke, wären Sie auch dafür?
Ich bin immer gegen Verbote. Ich glaube bloß, man muss eine aufklärende Gegenöffentlichkeit schaffen und erklären, was es mit diesem Film auf sich hat. Ihn einfach nicht zu starten, ist keine Lösung. Ich glaube, es ist wichtig, und da sehe ich vor allen Dingen die Kirche, aber auch Historikerinnen und Historiker in der Pflicht, aber natürlich irgendwie auch die Familie. Es ist einfach die Aufgabe zu erklären, was es mit dem Film auf sich hat und den anderen, den richtigen Bonhoeffer zu zeigen, der ja nun auch dank vieler Bonhoeffer-Forscherinnen und Forscher wie Nadine Hamilton und anderen einfach wirklich sehr gut erforscht ist und von dem man wahnsinnig viel weiß. Vielleicht darf ich noch mal aus der familiären Sicht einen Aspekt noch mal hinzufügen zu der Diskussion, eben nämlich dieses Einzelkämpferbild. Ich glaube, und Arndt Henze und Nadine Hamilton mögen mir bitte widersprechen, Bonhoeffer ist nicht zu denken ohne seine Freunde und ohne seine Familie. Sein Bruder Klaus Bonhoeffer war genauso im Widerstand, spielte eine sehr aktive Rolle. Sein Schwager Hans von Donani, ganz wichtig, weil er wirklich ein wichtiger politischer Kopf war, war im Widerstand und spielte in dem Weg Dietrich Bonhoeffers in den Widerstand, der dann am 20. Juli 1944 einen tragischen Höhepunkt erreichte, eine ganz wichtige Rolle. Und mein Großvater und Dietrich Bonhoeffers Schwager Rüdiger Schleicher war auch im Widerstand. Und ich glaube, dieser Kreis spielte eine ganz große Rolle. Übrigens, auffallend ist an dem Film, dass eine Figur, die im Leben Dietrich Bonhoeffers eine ganz zentrale Rolle spielte, überhaupt nicht auftaucht. Und das ist Maria von Wedemeyer, seine Verlobte. Und ich habe lange darüber nachgedacht, warum sparen Sie eigentlich diese wahnsinnig tragische Liebesgeschichte zwischen Maria und Dietrich in diesem Film aus? Da hätte man doch Hollywood-mäßig richtig was draus machen können. Aber wahrscheinlich passt Maria nicht in dieses Bild des unbefleckten, heiligen Märtyrers, das man da unbedingt zeichnen wollte. Aber damit, schon alleine mit der Ausblendung von Maria, wird ein völlig falsches Bonhoeffer-Bild gezeichnet. Und die Briefe zwischen Dietrich und Maria sind veröffentlicht, kann die nur sehr empfehlen zu lesen. Das ist eine sehr ergreifende Lektüre, aus der man viel lernen kann über die Liebe, aber auch über die Liebe in ganz schwierigen Zeiten. Die sagen alles und das ist eine wahnsinnig wichtige Facette im Leben Dietrich Bonhoeffer.
Lassen Sie uns an dieser Stelle einen Punkt unter die Filmbesprechung oder hinter die Filmbesprechung machen. Warum vereinnahmt die Rechte den Theologen Dietrich Bonhoeffer? Das fragen wir heute im Forum bei SWR Kultur mit dem Großneffen von Dietrich Bonhoeffer. Gerade haben Sie ihn gehört, Tobias Korenke, mit der Theologin Nadine Hamilton und mit dem Journalisten Arndt Henze vom WDR in Köln, der gerade aus Washington zurückkommt, dort für die ARD tätig war. Arndt Henze, Sie hatten es eingangs schon angerissen. Welche Rolle spielt Dietrich Bonhoeffer, spielen seine Schriften für evangelikale Christen, Nationalisten heute auch im Umfeld der Trump-Regierung, die sich gerade formiert?
Also seine Schriften spielen keine Rolle, aber Bonhoeffer hat ein Problem, das ist seine Stärke und seine Schwäche. Er hat nämlich unglaublich pointiert formuliert und die Rezeption Bonhoeffers hat eben auch dazu geführt, dass viele dieser großartigen Zitate dann relativ schnell aus dem Zusammenhang gerissen wurden, auf Kalendersprüche verkitscht wurden oder eben auch politisch genutzt wurden. Also so ein steiler Spruch wie zum Beispiel dem Rat in die Speichen greifen. Ja, das ist in einem ganz, ganz komplexen Gedankengang von Bonhoeffer entwickelt worden. Aber aus dem Zusammenhang gerissen wurde, kann sich jetzt jeder berufen fühlen, dem Rat in die Speichen zu greifen. Und genau das ist im Moment von rechts instrumentalisiert worden und schon seit einigen Jahren. Der Gedanke, dass man also immer dann, wenn jetzt im liberalen, im weltoffenen Bereich etwas passiert, was dem christlichen nationalistischen Weltbild widerspricht, dann muss dem Rad in die Speichen gegriffen werden. Ja? Und dieses Benutzen von Fragmenten aus Bonhoeffers, ob es Gedichte, Bücher oder Reden sind, das ist ein ganz starkes Merkmal, was wir im Moment in der politischen Debatte erleben. Und das spricht ja auch dafür, dass der politische Diskurs in den USA insgesamt ja sich sehr, sehr auf Schlagworte und auf verkürzte Slogans reduziert hat.
Liefern diese Zitate, diese Sprüche Nadine Hamilton von Bonhoeffer den Demokratiefeinden rund um Trump die theologische Grundlage?
Scheint so, aber das ist natürlich relativ einfach, denn wenn man so einen Steinbruch hat, dann kann man sich rauspicken, was man gerade will. Das ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Sie haben es gerade gesagt, dem Rad in die Speichen fallen. Das ist ja ein ganz elaborierter Vortrag eigentlich zur Kirche vor der Judenfrage, in der Bonhoeffer ganz genau analysiert, wie die Situation wäre, wenn. Und er hatte selber damals, mal 33, noch nicht so gesehen, dass das passieren kann. Es war sozusagen die Möglichkeit, die am Horizont steht. Also er hat immer gedacht, die Kirche wird das schon richten. Wurde aber selber, also wie wir alle wissen, da maßlos enttäuscht. Und es war für ihn auch immer die letzte Raison sozusagen, das zu tun. Und das jetzt rauszunehmen aus dieser, ja, also Bonhoeffer ringt mit sich, mit seinen Glaubensüberzeugungen rauszunehmen und nur das Ende herauszunehmen. Das ist natürlich die Schwierigkeit. Und damit wird sein Erbe, ist auch sein theologisches Erbe, einfach vollkommen über den Haufen geworfen und eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Und das sehen wir ja.
Ich glaube, dass nicht nur das theologische Erbe, sondern letztendlich auch das biografische Erbe, wenn man davon sprechen kann, wird einfach verkehrt in genau die gegensätzliche Richtung. Und das kann man natürlich, wenn man auch so viel Schriften hinterlässt, immer ganz gut machen. Das funktioniert natürlich, wenn man sich immer das rauspickt, was einem gerade gefällt und es vor allen Dingen so framed, in so einen Rahmen stellt, der einem gerade passt. Ist das alles möglich? Funktioniert das? Das, was Arndt Henze vorhin sagte, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Ich glaube, die Verkitschung von Bonhoeffer hat eben schon vorher angefangen. Das seichte Rapsbilder, Sprüche, Klopfen war eben tatsächlich auch gerne so in kirchlichen Kreisen in Deutschland, wurde da gerne praktiziert. Und damit wurde Bonhoeffer im Grunde genommen einerseits zu einer populären christlichen Figur, aber andererseits natürlich auch völlig vereinfacht und alles, was an ihm komplex ist und seine Theologie ist in der Tat, ich verstehe wirklich vieles auch gar nicht, ist in der Tat komplex. All das wurde dann einfach ja gar nicht mehr beachtet oder unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, man kann jede Person letztendlich instrumentalisieren und nutzen und Bonhoeffer bietet sich natürlich an, weil er, wie Arndt Henze sehr schön gesagt hat, eben sehr pointiert war und auch eine ganze Menge Schriften hinterlassen hat.
Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass ja ans fast alles in Fragmenten nur noch vorliegt. Ne? Und das ich meine, er ist mit 39 Jahren ermordet worden, lädt dazu ein, sozusagen das auch als Steinbruch zu nutzen, denn er selber konnte das nicht mehr ordnen. Auch gerade die Ethik, die auch in theologischen Kreisen sehr, sehr wichtig geworden ist, ist ein Fragment und wurde nachträglich von Eberhard Bethge sortiert. Und es gibt unterschiedliche Sortierungen, die natürlich einen Unterschied machen, je nachdem, wie die Kapitel sortiert sind. Er hat auch selber nochmal Überarbeitungen der einzelnen Kapitel mit angehängt. Also das lädt natürlich auch dazu ein. Und gleichzeitig denke ich auch, diese Trivialisierung Bonhoeffers auch im protestantischen Mainstream, die reduziert diesen komplexen Pfarrer, Theologen und Widerstandskämpfer zu einem Steinbruch für fromme Sprüche und auch für so ein diffuses Widerstandspathos und entwertet ihn damit natürlich. Und kennen wir alle, wenn wir seinen Namen googeln, findet man seitenlange Zitatsammlungen für alle jegliche denkbare Lebenslagen und natürlich auch ohne Kontext und oft auch ohne Quellenangaben. Natürlich darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die religiöse Rechte diese Wundertüte bedient sozusagen.
Sie hatten ja eben schon gefragt, wie ist eigentlich Bonhoeffer zu Trump gekommen? Mhm. Das war 2016 im Wahlkampf. Sie erinnern sich, Trump war der im Grunde unmöglichste Kandidat für fromme Christen, für die Evangelikalen mit seinem Lebensstil. Und dann passierte im Oktober sogar noch, dass dieses Video bekannt wurde oder diese Tonaufnahme, wo er sich in extrem frauenfeindlicher Weise geäußert hat. Und damit war er eigentlich tot. Er war politisch tot und alle gingen davon aus, das wird jetzt ein Erdrutschsieg für Hillary Clinton. Und in dem Moment hat Eric Metaxas, dieser Biograf, einen Aufsatz im Wall Street Journal geschrieben, hat gesagt, das ist jetzt eine Situation für fromme Christen, wo sie etwas machen müssen, was sie eigentlich nicht machen wollen. Sie müssen all ihre moralischen Bedenken über Bord werfen, wenn sie Hillary Clinton verhindern würden. Aber jetzt guckt euch mal an, was Dietrich Bonhoeffer gemacht hat. Der war in einer ähnlichen Situation. Der musste auch alle seine moralischen, pazifistischen Bedenken über Bord werfen, sich dem gewaltsamen Widerstand gegen Hitler anschließen, um ein viel größeres Unrecht zu verhindern. Und jetzt müssen wir do it like Bonhoeffer. Jetzt müssen wir auch als Christen all unsere moralischen Positionen beiseite lassen, um das größere Unheil, das er damals schon Hillary Clinton verballhornt hat, zu verhindern. Mm. Und diese Gleichsetzung, also dieser Gedanke, dass ein ganz komplexer Gedanke von Bonhoeffer über den Umgang mit Schuldaufnahme jetzt zu einem Do-it-like-Bonhoeffer gemacht wurde, ist typisch für diese Vereinnahmung und das geradezu sozusagen jetzt zur Weaponization, des zur Waffe machens Bonhoeffer in diesem Kulturkampf.
Dann lassen wir uns
vielleicht. Ich glaube, die nennen das den Bonhoeffer Moment.
Mhm. Ne? Der Bonhoeffer Moment,
ja, genau. Es wird als Bonhoeffer Moment ja bezeichnet und schon alleine das sagt ja sehr viel.
Lassen wir uns gucken, wie der Bonhoeffer Moment möglicherweise auch hierzulande genutzt wird oder genutzt werden soll. Die AfD arbeitet an einer grundlegenden Umkehr der deutschen Erinnerungskultur, um es mal so zu nennen. Björn Höcke hat ja schon vor einiger Zeit mal eine 180-Grad-Wende in der Erinnerungskultur gefordert. Deutscher Widerstand, das Gedenken zum Stauffenberg-Attentat am 20. Juli 1944 spielt dabei eine große, vielleicht eine zentrale Rolle. Die Erzählung ist dann, es ist jetzt schon mehrfach angeklungen, dass sich in Anführungszeichen die guten deutschen Nationalisten gegen den schlechten Staat aufgelehnt haben, also wie General Stauffenberg oder wie Dietrich Bonhoeffer eben auch. Tobias Korenke, sehen Sie auch schon, dass hier in Deutschland entsprechend an der Umdeutung Bonhoeffers gearbeitet wird?
Ja, natürlich. Auch das spielt hier eine Rolle. Man kann immer mal wieder in AfD-Broschüren Zitate von Bonhoeffer finden. Es wurde auch zu einem Parteitag in Brandenburg eingeladen mit dem großartigen Bonhoeffer-Text »Sind wir eigentlich noch brauchbar?« Also ohne »eigentlich sind wir noch brauchbar?« Es findet auch da eine Vereinnahmung statt. Man muss allerdings vielleicht das Ganze auch in einen größeren historischen Kontext stellen. Die Deutschen haben sich ja mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus immer sehr schwer getan. Der 20. Juli 1944, der ja sozusagen für den letzten Attentatsversuch steht und für eine ganz große, breite Widerstandsbewegung von sehr konservativ bis in das linke Lager hinein, ist eigentlich nie Teil der politischen Kultur geworden in Deutschland. Aus ganz vielen Gründen kann man lange drüber sprechen. Und die AfD hat tatsächlich versucht und versucht es auch immer noch, in diese Leerstelle zu gehen. Und es gibt jedes Jahr bei 20. Juli-Feiern im Berliner Bendlerblock eine große Diskussion darum, darf die AfD da einen Kranz niederlegen? Die versuchen es immer wieder. In diesem Jahr haben sie es nicht getan, das erste Mal. Es gibt sozusagen den Versuch, sich in diese Tradition zu setzen. Natürlich mit dieser Zielrichtung, sich als in die Tradition von Widerstandskämpfern aus Patriotismus heraus darzustellen. Und gleichzeitig übrigens auch deutlich zu machen, wir haben mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun. Da sind wir distanziert. Und das ist schon eine sehr gezielte politisch-historische Instrumentalisierung des Widerstands. Aber ich kann nur sagen, die Gesellschaft, Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, hat in den letzten 80 Jahren eben auch überhaupt den 20. Juli 1944 und den Widerstand gegen den Nationalsozialismus immer so als eine marginale Sache abgetan. Es ist nie Teil des Mental Furnitures der Deutschen geworden und in dieses Loch springen die Extremisten.
Da gibt es ein konkretes Datum. 2019 gab es eine große Pressekonferenz in Berlin. Da hat die AfD eine Broschüre vorgestellt, vor allem der Flügel, der rechte Rand der AfD, wo sie versucht haben, das nannte sie unheilige Allianzen, versucht haben, zwei Traditionslinien zu behaupten, nämlich die eine Traditionslinie sozusagen des Bündnisses von Kirche mit den Mächtigen, mit dem Staat und hat behauptet, das seien die deutschen Christen, die sich mit Hitler gleichgemacht hätten. Dann seien die Kirchen in der DDR, die sich mit dem Honecker-Regime gleichgemacht hätten. Und dann gäbe es die heutige Kirche, EKD und Landeskirchen, die sich mit der, wie sie es nannten, Merkel-Diktatur gleichgemacht hat. Und dann haben sie eine zweite Traditionslinie behauptet und gesagt, es gab die bekennende Kirche, die den Widerstand gegen Hitler geleistet hat. Und es gab die einzelnen Christen der DDR, die Widerstand gegen das SED-Regime geleistet hat. Und dann gibt es Menschen heute, die Widerstand gegen die Merkel-Diktatur leisten. Und das sind natürlich wir, die AfD. Und dieser Tradition sind wir jetzt, also eine Tradition von der bekennenden Kirche über die kritischen und Widerstand leistenden Christen der DDR bis zu uns heute. Das ist dann fortgesetzt worden, als Corona kam, in diesen ganzen Verschwörungserzählungen des Widerstands gegen die Corona-Diktatur. Und ich glaube, wir haben alle noch diese Querdecker-Demonstrationen vor Augen, wo man sich teilweise als Opfer inszeniert hat mit einem gelben Stern auf der Brust, aber auch keine Rede auskam, ohne dass man irgendwo dieses Widerstandspathos von Bonhoeffer oder von Niemöller oder der bekennenden Kirche gegen das NS-Regime auf so an sich ganz harmlose Maßnahmen wie bestimmte Kontaktbeschränkungen oder Verbote, etwa irgendwelche Veranstaltungen durchzuführen, in Deutschland bezog.
Also 2019 war da in der Tat ein wichtiger Moment, aber die AfD hat tatsächlich von Anfang an sich schon versucht, in die Tradition des deutschen Widerstands zu setzen. Ja. Übrigens auch die Zeitung Junge Freiheit, ja, das ist so das intellektuelle Sprachrohr der neuen Rechten, hat immer wieder sich mit dem 20. Juli, dem Widerstand beschäftigt, auch mit Bonhoeffer und ihn als Aufstand des Deutschtums gegen Hitler bedeutet. Ja, genau so. Und dann übrigens auch immer mit einer fremdenfeindlichen Wirkung. Oder denken Sie nur an die Pegida-Demonstration, wo plötzlich die sogenannte Würmerfahne mit so einem schwarz-roten, rot-goldenen Kreuz auftauchte. Und das war das Symbol, dass Josef Würmer, ein ganz überzeugter Katholik und ganz früher Gegner der Nazis, tatsächlich gegen das Unrechtsregime als Zeichen der Erhebung gegen das Unrechtsregime entworfen hatte. Ja, und plötzlich fand man diese Fahne auf Pegida-Demonstration. Also dieser Versuch, sich in diese Tradition zu stellen, ist tatsächlich schon älter und ist bei extremistischen Rechten tatsächlich sehr verbreitet.
Völlig richtig. Und das ist natürlich besonders perfide, ne? Also Bonhoeffer, der sich in der Ökumene engagiert hat, der sich für die soziale Frage engagiert hat, der sich eingesetzt hat für die Schwächsten, für die Ausgebeuteten und man muss sagen auch für die Ausgegrenzten und Entrechteten der Gesellschaft, wird dann dafür instrumentalisiert, um genau das Gegenteil zu erwirken. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Korenke, dass wir sozusagen auch ein Gegennarrativ publik machen müssen, dass wir sagen müssen, dass es eine Geschichte ist, die sich für Frieden einsetzt und da müssen wir dagegen halten.
Da wollte ich gerade schon nachfragen, Nadine Hamilton, muss man dann im Umkehrschluss eigentlich anerkennen, wenn jetzt die Rechten oder Rechtsextreme diese Widerstandslücke, so nenne ich es mal, in der deutschen Erinnerungskultur so erfolgreich mit Bonhoeffer auffüllen, heißt das im Umkehrschluss, da haben ja vor allem eben auch die Kirchen, die evangelische Kirche, das Bonhoeffer-Potenzial komplett verschlafen, unterschätzt?
Ach, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Also wir haben schon öfter darauf hingewiesen, dass Bonhoeffers Theologie keine ist, die sich jetzt einfach mal so selbst erschließt. Also das ist wirklich viel Arbeit. Also es ist ein kohärentes System oder ein kohärenter Rahmen sozusagen, der vorgegeben ist, aber der nicht auf Lehrsätzen oder Ähnlichem beruht, die man einfach abrufen könnte und nachdem man allzeit immer danach handelt, als wären es ewige Wahrheiten und im Gegenteil.
Können Sie trotzdem ein bisschen festzurren oder konkret machen, woraus dieser Rahmen besteht?
Der Rahmen ist Jesus Christus und das wollte ich gerade sagen. Mhm. Für ihn gibt es keine ewige Wahrheit, sondern es gibt eine lebendige Wahrheit, die Jesus Christus ist. Und das kann man auch wunderbar an seinen Schriften nachvollziehen, wie Bonhoeffer selbst darum gerungen hat, was jetzt das Angemessene in dieser Zeit ist. Denn das ist das, was ihn ausmacht. Also er hat manchmal wird er deswegen als Situationsethiker bezeichnet, was er ja gar nicht ist. Aber er hat sich der Situation gestellt und diese Situation, das haben wir heute ja wieder, fordert uns heraus, uns zu positionieren und auch zur Tat heraus. Und es ist nicht klar, was die richtige Tat ist, sondern es ist ein unwahrscheinliches Durcheinander und es ist komplex. Und das finde ich das Beeindruckende an ihm, dass er auch im Gefängnis noch immer noch fragt, habe ich das Richtige getan? Wie sehen die mich? Wie sehe ich mich? Und da, glaube ich, kann sich auch die Kirche heute, es geht gar nicht so sehr darum, wie sie ihn wahrnimmt, sondern wie wir uns auch als Kirche wahrnehmen, uns mit hineinnehmen lassen in diese tiefe, auch kritische, eigenkritische Reflexionsebene darum, wie wir handeln, was wir sagen, was wir tun und warum wir das tun. Denn es ist einfach, große Begriffe zu haben wie Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, aber was die jeweils bedeuten in den unterschiedlichen Kontexten der Zeitgeschichte, das gilt es ja einzuholen. Und das ist im Endeffekt das, wofür Bonhoeffer einsteht und wo er eben nicht einfach zum Pappkameraden gemacht werden kann, weil er uns herausfordert, selber darüber nachzudenken und dafür einzustehen.
Wenn ich das ergänzen darf, also ich unterschreibe das und ich glaube, es ist tatsächlich, wir haben eine große Lücke, ein wirklich Gegennarrativ in der Breite erzählen zu können, wenn wir uns nicht auch intensiv mit dieser komplexen Person und dem Wirken von Bonhoeffer beschäftigen. Aber das ist ja ein größerer Kontext. Ich glaube, damit stellt sich die Frage, wie Resilienz, wie stabil ist eigentlich unsere Erinnerungskultur, auf die wir jahrzehntelang so stolz waren, wenn sie unter massiven Beschuss und massiven Angriff von rechts gerät. Und wenn es diesen Angriff auf die Erinnerungspolitik, wie in Höcke formuliert hat, wenn es den wirklich auch strategisch so gibt. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns als Kirche nochmal ganz, ganz kritisch fragen müssen, sind wir wirklich so stabil in unserer Erinnerungskultur, wie wir uns das eingebildet haben? Und das geht ja bis in die ganze Frage, was wissen wir noch über den Kirchenkampf? Was wissen wir auch über die Schwächen des Kirchenkampfes, auch über das Versagen? Was wissen wir über unsere Nachkriegsjahre? Was wissen wir darüber, dass nach 1945 ja doch erhebliche Druck aus den Kirchen kam, sowas wie eine Beschäftigung mit der Schuld gegenüber anderen Ländern, aber auch im Holocaust zu verdrängen. Die Kirchen haben eine erhebliche Rolle dabei gespielt, die Nazifizierungsverfahren zu diskreditieren und so weiter. Also da haben wir noch ganz, ganz, ganz große Lücken, die wir aufarbeiten müssten. Und in diese Lücken, da stoßen jetzt die Rechten rein und machen uns sprachlos, wenn wir uns nicht diesen Herausforderungen nochmal ganz neu stellen.
Tobias Korenke, vielleicht sind Sie ein bisschen befangen bei der Frage als Verwandter bzw. Nachfahr Dietrich Bonhoeffers, aber auch so wie Arndt Henze jetzt gerade das Problemfeld aufgerissen hat, ist da Dietrich Bonhoeffer mit seinen Fragmenten, wie wir gehört haben, die er uns hinterlassen hat, wieder besonders aktuell, auch über die Kirchen hinaus, gesamtgesellschaftlich?
Also ich glaube, auch als Nicht-Theologe sagen zu können, dass man von Dietrich Bonhoeffer irrsinnig viel lernen kann. Nämlich genau dies, was Nadine Hamilton sagte, diese permanente Selbstreflexion. Ja, mache ich das richtig? Entscheide ich richtig? Und sich dadurch übrigens nicht lähmen zu lassen, sondern trotzdem zur Tat zu kommen für das Richtige. Dieses Einstehen für Menschenrechte, letztendlich überhaupt für Rechte, für einen Rechtsstaat, das nicht umgehen können mit Enge, auch übrigens theologischer Enge, mit Enge und Unfreiheit, all das sind Gedanken, Tugenden auch, von denen wir heute irrsinnig viel lernen können. Ich glaube tatsächlich, dass Dietrich Bonhoeffer aktueller denn je ist, sein könnte. Ich glaube auch, Arndt Henze hat völlig recht, dass wir uns wirklich sehr kritisch befragen müssen, wie stabil ist eigentlich unsere Erinnerungskultur, auf die wir uns so viel eingebildet haben. Ist das Ganze nicht doch ein relativ kleines, elitäres Elitenprojekt gewesen, was gesellschaftlich überhaupt gar keine Wirkung hatte? Ich tendiere tatsächlich inzwischen zu dieser Ansicht, oder eine sehr geringe Wirkung hatte. Und ich glaube auch, dass die Kirchen tatsächlich auch ihr Verhältnis zu Bonhoeffer auch noch mal klären müssen. Also ich sag's mal sehr zugespitzt. Ich habe immer das Gefühl, so gerade in ökumenischen Kreisen, wenn deutsche evangelische Würdenträger unterwegs sind, steckt man sich ein Bonhoeffer ganz gerne ans Knopfloch. Ja. Also einfach um das andere Deutschland nochmal zu symbolisieren. Auch da gibt es eine Vereinnahmung natürlich von Bonhoeffer und seinem Leben und Werk. Aber wenn es dann tatsächlich um Folgen aus seinem Leben und Werk geht, wird es etwas dünner. Und was die Erinnerungskultur angeht, kann ich nur sagen, ich bin auch Teil des Vorstandes des Bonhoeffer-Hauses hier in Berlin. Und wie lange wir hier um Gelder gekämpft haben, dass in diesem Bonhoeffer-Haus, das ist das Haus, in dem Bonhoeffer immer gelebt hat, das Haus seiner Eltern immer gelebt hat und auch gearbeitet hat, wenn er in Berlin war. Und wie lange wir um Gelder kämpfen mussten, dass dieses Haus weiter existieren kann. Wir haben jetzt das erste Mal sogar eine feste Stelle für 2 Jahre befristet gewährt bekommen. Das ist schon ein großer Erfolg. Aber wie auf der anderen Seite dann aber zum Beispiel in Potsdam die Garnisonskirche als ein Symbol für preußischen Militarismus mit, so viel ich weiß, 15 Millionen aus EKD-Geldern gefördert wird. Das sind alles so Dinge, die passen irgendwie nicht zusammen. Und da lohnt sich, glaube ich, auch in der evangelischen Kirche mal einen wirklich offenen Diskurs zu führen. Und den sehe ich ehrlich gesagt nicht so.
Nadine Hamilton, wie würden Sie das Kirchen-Bonhoeffer-Verhältnis beschreiben?
Oh, ich finde, das ist schon recht gut angeklungen. Also wir stecken ihn uns gerne an. Es kommt immer gut. Und in gewisser Weise vereinen wir damit ja auch unterschiedliche Geister. Wir sprechen den Namen an, jeder nickt selbstgefällig. Das ist jetzt ein bisschen karikatiert, aber ich empfinde gerade die kirchliche Situation, das wird sich ändern, aber die Selbstgefälligkeit. Also wir machen einfach so weiter und es lief ja alles gut. Und jetzt müssen wir handeln. Wir sehen, okay, es lief doch nicht so gut, wie wir uns eingebildet haben. Und das sehen wir auch an Bonhoeffer. Da gilt es natürlich auch, auch kirchlich unsere kritische Reflexion darüber wieder zu aktivieren, würde ich sagen. Denn seine Theologie, ja, die fordert uns heraus, uns nochmal neue Gedanken zu machen, was es eigentlich heißt, Christ zu sein in dieser Welt und Christin zu sein. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, ja nichts, was einfach vorgeschrieben ist, sondern was immer wieder neu herausfordert. Und an Bonhoeffer lernt man diese Selbstkritik par excellence und lässt man sich auf seine Theologie ein, kann man gar nicht anders, als sich selbstständig in Frage zu stellen. Und das nicht in einer schlechten Art und Weise, dass man dann nicht bei irgendwas rauskommt, sondern dass man darüber reflektiert und dann aber trotzdem das Wagnis eingeht, in die Tat zu streiten. Denn das war ja für ihn ganz wichtig. Er konnte ja gar nicht anders, als dann das zu tun. Und gleichermaßen als aber nicht von seinen Freunden in dem Sinne zu verlangen. Das fand ich immer das Besondere an Bonhoeffer, dass für ihn es eigentlich keinen anderen Ausweg gab, als den er genommen hat. Er hat es aber nicht von Bethke oder Maria oder so erwartet, dass sie auch diesen Weg gehen. Und das ist schon was Besonderes. Und ich glaube, da kann sich die Kirche schon auch nochmal ein Vorbild nehmen und muss sie eigentlich auch, wenn sie ihn sich denn wirklich wieder ans Revier steckt.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie Dietrich Bonhoeffer, der berühmte Theologe, vereinnahmt wird von Rechten, von rechtsextremen Kreisen. Zum Ende der Sendung hin vielleicht nochmal umgedreht gefragt, Arndt Henze, angesichts des zunehmenden Erfolgs von rechtsextremen Bewegungen und Parteien in den USA, in Europa, hier in Deutschland, was gibt uns Bonhoeffer Ihrer Meinung nach an die Hand?
Ich habe, als ich in Washington war, an einem Sonntagmorgen mit einer Kirchengemeinde darüber diskutiert, dass wir ja im Moment erleben, wie Religion sozusagen Politik auch ein Stück weit überrollt. Also das neue Kabinett von Trump ist ja von richtig rechten Warriors, richtigen Kreuzrittern inzwischen auch mitgeprägt. Das heißt, also hier wird auch Politik religiös überladen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Und das Gefährlichste, würde ich sagen, wäre zu sagen, jetzt setzen wir der rechten politischen Theologie eine linkpolitische Theologie entgegen, weil dann würde Politik noch mehr sozusagen religiös überfrachtet werden. Ich finde, da ist Bonhoeffer sehr hilfreich mit seinen Überlegungen. Es wurde ja schon angesprochen in dieser Rede, die Kirche vor der Judenfrage, dass er eben dann nicht sagt, wir müssen jetzt mit großen religiösen Fahnen in die Politik ziehen, sondern dass er erstmal sagt, Politik hat auch erstmal auch eine Eigenverantwortung, hat auch eine Würde im Säkularen und wir als Kirche und als Christen haben einen Auftrag, sozusagen sie auch in dieser Verantwortung zu bestärken. Wir haben eine Verantwortung darin, uns um Menschen zu kümmern, die auch in jedem politischen System und durch den Rost fallen. Das ist die diakonische Aufgabe. Und dann gibt es Momente, wo das Unrecht systemisch wird, wo wir eben auch eingreifen und handeln müssen, auch in den zivilen Widerstand gehen müssen. Und das ist eine Situation, die, glaube ich, in den USA sich ganz konkret stellt. Ich habe es dann gefragt, was macht ihr eigentlich am 21. Januar, wenn Trump im Amt ist und seine Ankündigung wahrmacht, millionenfach Massendeportationen anzuordnen mit all den Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten, die das bedeutet. Seid ihr eigentlich darauf vorbereitet? Das wäre so ein Moment, wo man diese drei Phasen, die Bonhoeffer beschreibt, mal ganz konkret durchspielen könnte, sagen können, was heißt das jetzt in unserer eigenen Verantwortung? Nicht Bonhoeffer nachplappern, sondern diese Unterscheidung mal ernst zu nehmen. Und da ist ein Gespräch daraus entstanden, was ich als unglaublich spannend empfand. Und ich glaube, das sind solche Situationen, in denen wir uns, wir haben jetzt gerade erlebt, dass wieder ein Kirchenasyl in Bremen von der Polizei durchbrochen werden sollte, wo wir uns mit solchen Fragen, wie gehen wir mit politischen Härten, mit Situationen um, in einem sich verändernden politischen Klima, wo wir als Kirchen gefordert sind. Da können wir von Bonhoeffer lernen, ohne zu sagen, wir machen es einfach Bonhoeffer nach. Wir müssen selber schon die Verantwortung tragen für das, was wir tun.
Und was lernt die Bonhoeffer-Familie immer noch von ihrem berühmten Vorfahr heute, Tobias Korenke?
dass es nicht reicht, am Rande des Spielfeldes zu stehen und alles weise zu beobachten, sondern dass man sich einmischen muss. Und ich glaube wirklich, dass wir das Erbe Bonhoeffers, aber das Erbe des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus insgesamt nicht länger ausschlagen sollten, sondern tatsächlich lautstark aufzeigen müssen, wofür der Widerstand eigentlich stand, nämlich für die Würde des Menschen und die Herrschaft des Rechts. Und das können wir am Bonhoeffer hervorragend lernen. Das ist vielleicht nicht der theologische Bonhoeffer, aber das ist der politische Bonhoeffer. Und das ist der politisch radikale Bonhoeffer, der eben nicht am Rande stand und zugeguckt hat, sondern sich eingemischt und gehandelt hat.
Nazi-Gegner Bonhoeffer, warum vereinnahmt die Rechte den Theologen? Das war unser Thema in diesem Forum bei SWR Kultur. Bedanke mich bei meinen Gästen, bei der Theologin Nadine Hamilton von der Universität Erlangen-Nürnberg, bei dem Journalisten Arndt Henze vom WDR in Köln und bei Tobias Korenke, Historiker und Bonhoeffer-Nachfahr in Berlin. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg.